Ja, ich möchte etwas heute behandeln. Es gibt ein Buch in der Bibel, da steht drin, wer es liest, dessen Seele wird glücklich. Welches Buch mag das sein? Genau. Offenbarung, letzte Buch in unserer Bibel. Finde ich ein ganz besonderes Buch. Und wenn man fragt, wer hat die Offenbarung geschrieben, wie sollte die Antwort lauten? Jesus Christus. Ja. Offenbarung von Jesus Christus steht im ersten Kapitel. Und lasst uns da mal reinschauen in die Offenbarung von Jesus Christus. Offenbarung Jesu Christus, von Jesus Christus, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen muss. Also der Johannes, der hat es aufgeschrieben, menschlich aufgeschrieben. Und das Ziel war, um den Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Das Wort rasch, das heißt tachei, habe ich mich belehren heißt, lassen. Tachei kann man in dieser Interlinear-Übersetzung nachschauen. Das heißt auch in hoher Geschwindigkeit. Wenn man halt die Offenbarung liest, vieles von dem, was in diesen Kapiteln steht, wird innerhalb von 7 Jahren geschehen. Also man kann dann förmlich mitlesen, mit hoher Geschwindigkeit wird das hier vor sich gehen, was hier passieren wird. Es gibt so einen Rahmen, erstes Kapitel und Kapitel 22 rahmt dieses Buch ein. Vieles, was im ersten Kapitel steht, findet man auch im 22. Kapitel wieder. Denn im 6. Vers im 22. Kapitel steht auch, um seinen Knechten zu zeigen, was tachä, rasch oder in hoher Geschwindigkeit geschehen soll. Es ist diesem Autor Jesus Christus wichtig, dass wir diese Worte im Herzen bewegen, und dieses Buch vermittelt eine gewisse Dringlichkeit. Vers 2, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesus bezeugt hat und alles, was er sah, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und der sie hören und bewahren, und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Also, er verheißt eine Glückseligkeit, Jesus Christus, wer das liest und bewahrt. Wir sollten das tun. Dann in Kapitel 22 kommt es auch wieder, Vers 7, ich komme bald. Glückselig wird die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Vers 10 in Kapitel 22, die Zeit ist nahe. Die Herzenhaltung von dem Johannes, der das Buch geschrieben hat, ist dabei uns als Vorbild. In Kapitel 22, Vers 20 steht, Jesus sagt, ich komme bald, Amen. Und Johannes antwortet, ja, komm, Herr Jesus. Das ist also, so sollten wir, unsere Sehnsucht sollte sein, Herr Jesus, komm bitte bald. In Vers 12, Kapitel 1, Vers 12, das ist Kapitel 22, steht, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Es geht in diesem Buch, in dem Offenbarung, viel um Werke. Und wir werden auch sehen, dass es nicht um eigene Werke geht. Es geht um diese Werke, die der Jesus zuvor bereitet hat, damit wir sie tun. Und er bringt Lohn mit. Es gibt also einen Preisrichter für uns. Dieses Buch ist geschrieben für Kinder Gottes, also für uns, die wir den Herrn Jesus im Herzen haben, die wir erkannt haben, er ist unser Retter und wir haben das angenommen, dass er für uns gestorben ist. Er bringt Lohn mit uns, um jedem so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Vers 14, auch 22. Glückselig sind, die seine Gebote tun. Wir sagen ja immer, Hauptsache errettet, ist eigentlich so. Aber wenn wir errettet sind, dann geht es ums Tun. Um die Werke tun, die der Herr Jesus für uns vorbereitet hat. Es ist Gehorsam. Damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens. Dieses Buch hat die Gemeinden im Fokus. Also jetzt Vers 16. Es geht also um die Gemeinden, also um unsere Gemeinde auch. Das ist auch Vers 16, Kapitel 22. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Der Jesus schreibt das also für uns als Gemeinde in Refrath und für die Weltgemeinde, für uns als Gemeinde. Und es gibt eine hier im vierten Vers im ersten Kapitel die Botschaft an sieben Gemeinden. Diese Gemeinden, die lebten also, existierten gleichzeitig in Asia, also Türkei, und Gnade und Friede von Gott, dem Heiligen Geist und Jesus Christus. Gnade ist das, was wir brauchen. Vor allen Dingen Gnade und Gottes Frieden für unser Leben. Und da wird diese Dreieinheit der Gottheit auch genannt. Also Gott Vater, Heiliger Geist und Jesus Christus. In Vers 5 geht es um das Fundament dieses Buches und das Fundament unserer Beziehung zum Herrn, unseres Glaubens. Vers 5 steht Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Also in Vers 7, alle Menschen werden ihn sehen, das ist das zweite Wiederkommen des Herrn, in Macht und Herrlichkeit. Und die Menschen werden erschrecken und erstaunt sein über seine Majestät, seine Macht. Ja, das ist die Grundlage dieses Buches. Die wird auch in Kapitel 22, Vers 17 auch, wer da dürstet, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Auch unsere zentrale Botschaft an unsere Mitmenschen. Worum geht es in der Botschaft an die Gemeinden? Es steht in Vers 19, steht der Sinn und Zweck des Buches, schreibe, was du gesehen hast, schreibe, was ist und was nach diesem geschehen soll. Es gibt da unterschiedliche Auslegungen, also wie das einzuordnen ist, wie weit wir jetzt sind in der Offenbarung, aber ich denke mal, unstrittig ist, dass diese Sendschreiben an die Gemeinden, dass das aktuell ist. Es gibt ein Geheimnis der sieben Gemeinden, das steht in Vers 20. Und das lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, denn es gibt Botschaften an die Gemeinden, Botschaften an uns in diesen Sendschreiben. Wer ist der Urheber der Offenbarung uns? Wir haben gesagt, das ist Jesus Christus. Er wird beschrieben auch siebenmal. In den Sendschreiben. Also in jedem Sendschreiben wird Jesus Christus beschrieben. Es wird gesagt, es ist der, der sich inmitten der Gemeinden aufhält. Das ist jetzt hier. Das wird dann in Jesus Christus, der inmitten der Gemeinden sich aufhält. Dann wird gesagt im nächsten Sendschreiben, er ist der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ja, wir wissen, das ist der Herr Jesus, der Erste, Letzte, er ist auferweckt worden. Dann, es wird der das scharfe, zweischneidige Schwert hat, also das trennt, also das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Wir können die Wahrheit dran finden, wir können Jesus Christus finden, oder wenn wir ihn verleugnen, dann ist es also auch ein Urteil, dass wir niemals mit dem Herrn Jesus zusammen sein können. Dann, er ist Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmernden Erz gleichen. Im 5. Sendschreiben, das ist Kapitel 3, Vers 1, der die 7 Geister Gottes hat, also den Heiligen Geist hat, 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne hat. Das sind, die Sterne sind die Boten, die Engel für der Gemeinden. Er hat sie in der Hand. Im 6. Sendschreiben wird der Jesus genannt, der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, der zuschließt, sodass niemand öffnet. Der Jesus ist der Heilige. Durch ihn kommen wir zum Vater. Und es gibt nur ihn, der das möglich macht, dass wir zum Vater kommen können. Und im letzten Sendschreiben, Vers 14, Kapitel 3, steht, er ist der Amen, der treue, wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ja, diese Dringlichkeit wird auch in diesen Sendschreiben deutlich. Es wird immer gesagt, höre, das gilt dir, höre, was der Geist, der Heilige Geist, was Gott den Gemeinden sagt. Es steht also da, höre, 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 höre. Also, lasst uns das tun. Lasst uns versuchen zu hören, was der Herr Jesus uns da als Gemeinde und persönlich sagt. Es gibt in jedem Sendschreiben auch eine Verheißung. Und die Verheißung sollten wir auch hören. Und es geht immer um Überwinden. Und es ist auch unsere Aufgabe zu überwinden. In jeder Gemeinde wird ein Problem dargestellt, das es gilt zu überwinden. Und wenn wir das nicht überwinden, sagt der Jesus, dann nimmt er den Leuchter von uns weg. Dann können wir kein Licht mehr sein für unsere Mitmenschen, für die Welt um uns her. Es geht immer, diese Sache zu überwinden. Wer überwindet, erste die Verheißung ist, dem will ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses steht. Die zweite Gemeinde wird gesagt, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen vor dem zweiten Tod. Bei dem ersten Tod wird uns verheißen, wir müssen verfolgt werden. Aber der zweite Tod, entscheidend, macht uns Gott klar. Der erste Tod ist gar nicht so wichtig. Uns wird Leid und Verfolgung verheißen, aber wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen vor dem zweiten Tod. Der dritten Gemeinde wird gesagt, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Das verborgene Manna, wir wissen, Manna war diese Versorgung aus dem Himmel. Das verheißt der Herr Jesus demjenigen, der überwindet. Und da wird es auch persönlich, also in den Sendschreiben geht es immer um Gemeinden, aber es ist auch persönlich. Also es wird auch mal gesagt, es gibt Einzelne unter euch, die. Ja, also ganz persönlich müssen wir überwinden. Bei dem vierten Gemeinde wird es klar, dass es bei den Werken, die wir tun, nicht um unsere Werke geht, sondern um seine Werke. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem will ich Vollmacht geben über die Heidenvölker und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Also bei den Werken, die wir tun sollen, geht es nicht um unsere Werke, sondern um die Werke, die wir tun sollen, die er vorher bereitet hat. Es sind letztendlich seine Werke. Und dann bei der 1, 2, 3, 4, 5. Gemeinde heißt es, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Diese weißen Kleider, die brauchen wir. Der Herr gibt sie uns, wir müssen sie antun. Wir kennen das aus der Bibel, da gibt es diese Geschichte, wo der Herr jemand sieht ohne weißes Kleid. Und er fragt, was machst du hier? Und er wird rausgeworfen. Dieses weiße Kleid, das wir bekommen durch das Blut vom Herrn Jesus, diese Vergebung, das ist das, was wir bekommen und was uns verheißen wird, wenn wir überwinden. Die sechste Gemeinde wird verheißen, derjenige, der überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen, und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das von Himmel herabkommt und von meinem Gott aus und meinem neuen Namen. Eine Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Das war ja auch diese Sehnsucht von dem Josua. Ich möchte immer im Tempel Gottes bleiben. Er wollte immer nah bei Gott bleiben. Diese Sehnsucht nah bei Gott. Und das verheißt Gott ein, der überwindet. Er wird immer in der Nähe vom Herrn sein. Und der letzten Gemeinde wird verheißen, dem, der überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Was für eine Gnade, mit dem Herrn Jesus zusammen auf seinem Thron sitzen. Das haben wir nicht verdient. Das ist unglaublich, was uns verheißen ist, wenn wir überwinden. Und das Überwinden ist nicht leicht. Denn er sagt, so wie auch ich überwunden habe. Also wir sollen überwinden, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt haben. Also dieses Vorrecht, das räumt er uns ein. Wir sollen überwinden, wie er überwunden hat. Und ich denke da an meine Lieblingssünden, wo ich so schnell einfach immer wieder scheitere und wo Gott mir sagt, überwinde. Du wirst mit mir auf dem Thron sitzen. Das ist einfach vielleicht einfach viel zu weit weg, dass wir da das nicht schätzen. Dass wir einfach so larifari damit umgehen. Ich möchte noch die erste Gemeinde, die behandelt wird, anschauen. Und zwar ist das Ephesus, eine Gemeinde. Die Gemeinde, dann schreibt an die Gemeinde von Ephesus. Ich lese es mal ganz kurz, das sind wenige Verse. Dem Engel, der die Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke. Ja, also er kennt meine Werke. Und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Du hast sie als Lügner erkannt. Hört sich gut an. Und du hast schweres Ertragen für den Herrn. Du hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Nikolaiten, so habe ich mich belehren lassen, waren Menschen, die man auch heute kennt. Das heißt, Hauptsache errettet, aber die Lebensführung ist egal. Also das ist ja dieses vielleicht Wohnstandsevangelium, weiß ich nicht. Die sagen, gut, ich bin dabei, mir wurde die Errettung zugesprochen, mein Leben führe ich nicht mit dem Herrn Jesus. Ja, das ist etwas, was Gott hasst. Ja, man denkt immer, Hauptsache errettet, der Jesus freut sich. Nein, wir sollen Jünger des Herrn Jesus sein, wir sollen ihm folgen, mit ihm leben, jeden Tag, immer. Vers 7 noch, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Ich kenne deine Werke. Die Frage ist immer, sind es meine Werke, die ich vorher bereitet habe? Denn hier wird ganz viel Positives berichtet. Es war Bemühen da, es war Ausharren da. Die haben das Böse erkannt. Sie haben falsche Apostel entlarvt. Sie hassten genauso wie der Herr diese Nikolaiten. Sie haben Schweres ertragen und sind nicht müde geworden. Das ist eine Beschreibung von vorbildlichen Menschen, würde ich sagen. Aber es waren nicht Gottes Werke. Es war irgendwie nicht entscheidend für den Herrn Jesus. Warum ist das so? Und es gibt einen Kritikpunkt. Und der, das ist so unglaublich für uns Menschen, einen Kritikpunkt: Du hast die erste Liebe verlassen. Nur dieser eine Kritikpunkt bringt das Urteil: Ich werde den Leuchter von seiner Stelle wegstoßen. Das ist das Entscheidende. Die Liebe ist das Entscheidende. Wir können alles Mögliche machen. Wenn die Liebe fehlt, dann sagt der Jesus, du wirst in der Welt nicht mehr leuchten. Die anderen Menschen werden sich nicht mehr orientieren können an euch. Ja, du bist nutzlos. Die Liebe ist das Entscheidende. So viel Positives. Und Gott sagt, ja, wenn du das nicht änderst, wenn du nicht Buße tust, wirst du nutzlos sein. Den Leuchter, das hört sich hart an, finde ich. Aber es ist der Herr Jesus, der uns sagt, die Liebe dürfen wir nicht verlassen. Tue Buße, tue die ersten Werke. Das heißt, tue nicht eigene Werke, tue meine Werke. Und die sind immer durch die Liebe gewirkt.
Geschwister, ich stehe auf, weil ich gerade einen Bruder im Herrn in der Pause in den Arm genommen habe und ihm gesagt habe, du bist mir ein Vorbild in deiner ersten Liebe zu dem Herrn Jesus. Und der Herr hat mir einen Bibelvers gezeigt aus Römer, der sehr gut zu dem, was vor uns steht, passt. Und ich möchte wegen dem Zusammenhang aus Römer 5 ein paar Verse vorlesen. Römer 5 ab Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wie wunderbar. Durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, da wir wissen, dass die Trübsalen Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Ist es nicht schön? Nicht nur dann, wenn es uns äußerlich danach ist, diese erste Liebe zu haben, dürfen wir gerade die Erfahrung machen, in Trübsalen, in Bedrängnissen, weil wir auf den Herrn schauen dürfen. Wie schön ist es, wenn dich das auszeichnet, wenn du Not hast, zu sagen, ja, der Herr hat's zugelassen. Ich nehme diese Trübsal so an. Und ich weiß, ich bin in Gottes Händen. Ich finde das Zeugnis von Christoph so schön, der uns berichtet hat, dass er morgen operiert wird und dass er einfach sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt. Ich finde das wunderbar. So darf unser Leben sein. Gerade auch dann, wenn Nöte da sind, zu wissen, Herr Jesus, du, der mich bis zum Tode geliebt hat am Kreuz, du hast so viel aufgewendet und du siehst jetzt meine Not und du bist da und dir darf ich vertrauen. Wunderbar. Und jetzt kommt der Vers, der mich erinnert hat an diese Offenbarungsstelle. Die Hoffnung aber lässt nichts zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Diese erste Liebe, lieber Bruder, liebe Schwester, diese Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Und wir sollen in diesen Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat. Das haben wir eben von Chris gehört. Und das können wir nur in und durch diese Liebe, die ausgegossen ist, und in und durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Jetzt geht unser Blick nochmal auf unseren Herrn Jesus, und ich finde diese Verse so besonders. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denk an dein Leben ohne den Herrn Jesus, bevor du ihn fandst. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Und jetzt beschreibt Gottes Wort das so, denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Also wer ist schon bereit, für einen Gerechten zu sterben? Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Krass, ne? Wer ist bereit, für einen Gerechten zu sterben? Für den Gütigen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Ja, das waren so die Verse, die mir zu dem Thema der ersten Liebe vor Augen standen.
Ja, die erste Liebe ist wirklich was Besonderes, und das ist einfach mehr als einfach zu lieben. Deswegen steht dir ja auch die erste Liebe und nicht, dass du deine Liebe verlassen hast. Das ist also schon wirklich etwas Besonderes. Mein Empfinden ist, das beinhaltet zwei Sachen. Das ist einmal wirklich dieses Überschäumende, wirklich den Herrn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, ganzer Seele, mit ganzer Kraft. So steht es auch in den Evangelien. Und es beinhaltet auch wirklich den ersten Platz. Ja, der Herr an der ersten Stelle. Das ist, wem unsere Liebe als erstes gilt. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Und der Herr schätzt das über alle Maßen. Er redet die Gemeinde ja nicht, wenn ich das so sagen darf, in Grund und Boden. Er hat ja einiges auch wirklich zu loben. Aber diese erste Liebe, dieser Platz, der nur ihm gehört, unser ganzes Fühlen, unser Denken, unser Handeln, unsere Liebe, wirklich alles, das gehört ihm. Und das ist was Besonderes. Mir fallen noch zwei Verse dazu ein, die das zumindest für mich immer so ein bisschen was davon beschrieben haben. Der eine Vers, der steht im Propheten Jeremia, Jeremia 2. Ab Vers 2 in der Mitte. So spricht der Herr, ich gedenke dir die Zuneigung deiner Jugend, die Liebe deines Brautstandes, dein Wandeln hinter mir her in der Wüste in unbesätem Land. Ja, es ist schwierig, Vergleiche zu finden, was ein würdiger Vergleich ist, die Liebe zu beschreiben, die wir zum Herrn haben dürfen. Aber zumindest jeder, der eine Frau oder einen Ehepartner hat, der hat doch vielleicht so ein schwaches Bild vor sich, so wenn er sich erinnert an den Anfang, diese besondere Liebe. Und wenn wir uns vielleicht noch an unsere Bekehrung erinnern, wer noch eine gute Erinnerung hat, ja, diese besondere Zeit, wirklich, wenn man den Herrn kennengelernt hat, wenn einem das alles so unendlich groß ist und kostbar ist und über alles geht, da sind alle Entscheidungen so einfach. Da braucht man nicht viel zu lesen, da brauchen wir auch nicht viel zu fragen. Da ist der Geist Gottes so aktiv in unserem Leben, da ist alles wirklich, ist natürlich nicht alles, sind nicht alle Probleme weg, aber wir sind so voll davon, ja. Die erste Liebe, der Geist Gottes ist tätig. Und ich kenne das noch aus meinem Leben, als ich zur Umkehr kam. Da waren manche Sachen, viele Entscheidungen viel einfacher. Da musste ich nicht lange überlegen. Das war so sonnenklar. Da musste ich nicht tagelang irgendwas lesen. Da war so klar, was der Herr möchte. Und es ist so gesegnet, so eine Zeit. Und vor allen Dingen dann auch das Tun, was der Herr möchte. Die zweite Stelle ist noch sehr bekannt, Lukas 24. Das stelle ich mir auch immer so ein bisschen unter der ersten Liebe vor. Im Vers 32, da sind die Emmausjünger, die sagten, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als uns die Schriften öffnete. Wenn das Herz wirklich brennt für den Herrn, das ist das, was wirklich wichtig ist. Daraus ergibt sich immer ein Tun. Das steht völlig außer Frage. Man kann keine echte Liebe zum Herrn haben und schließt sich dann in seinem Kellerraum ein und tut nichts. Das ist völlig ausgeschlossen. Da, wo ein Bewusstsein für die Gnade Gottes da ist, für das, was er getan hat, was er für uns getan hat. Wenn das unser Herz erfüllt, wenn wir voller Liebe, dann sind wir auch voller Tun. Das ist die einfachste logische Schlussfolgerung einfach. Man kann nicht den Herrn lieben und gleichzeitig nichts tun. Das ist ein Zustand, den gibt's vielleicht in unserem Kopf, den wir konstruieren, aber in der Praxis ist das unmöglich. Wenn wir den Herrn lieben, wenn er den ersten Platz in unserem Herzen hat, wenn wir davon voll sind, dann sind wir auch voll von Tun. Das ist wirklich klar. Einen zweiten Gedanken noch im Sendschreiben an die Epheser, Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und weiß, dass du das Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Das ist ja schon das ist ja wirklich ein Lob für die Gemeinde. Sie hatten ja wirklich eine Beurteilungsfähigkeit. Sie waren auf irgendetwas gegründet, was ihnen ermöglicht hatte, das zu erkennen und die rauszutun. Und ich stelle mir gerade damals vor, als die Gemeinden noch neu waren, da war ja auch vielleicht in besonderer Weise eine Anfälligkeit auf falsche Apostel. Die Briefe sind durchzogen davon, von diesen Menschen, die kamen und Unruhe stifteten in den Gemeinden. Und wenn wir Apostelgeschichte 20 aufschlagen, und Vers 29, da ist es, wo der Apostel Paulus die Ältesten von Ephesus nach Milet bestellt, um ihnen nochmal wirklich zu Herzen gehende Worte mitzugeben, weil er sie das letzte Mal sehen würde. Ist wirklich kann ich jedem nur empfehlen, ein zu Herzen gehender Abschnitt, der uns auch wirklich das Herz des Paulus zeigt, was er für die Gemeinde und für die Gläubigen dort hatte. Wenn wir lesen, Apostelgeschichte 20, ab Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Also er zeigte ihnen schon, da kommt was auf euch zu, da rollt was auf euch zu, seid gewappnet, wacht, denkt da dran. Und dann, finde ich, gibt er ihnen auch ein Rezept, möchte ich sagen, ein Rat, ein Hinweis, wie sie bestehen können. Vers 32. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das Vermag aufzuerbauen und das Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Ja, was konnte er ihnen geben nach seinem Abschied? Er konnte ihnen nichts hinterlassen. Sein eigenes Wirken, natürlich hat das Wurzeln geschlagen, aber wem konnte er sie anbefehlen? Gott und dem Wort seiner Gnade. Das gilt für uns heute noch ganz genauso. Wenn Zweifel da ist, wenn Not da ist, wenn Anfechtung da ist, wenn Probleme in die Versammlungen getragen werden, Probleme im persönlichen Bereich, Gott und das Wort seiner Gnade ist unser Zufluchtspunkt. Das ist der feste Anker, das ist unverrückbar. Da und nur da ist wirklich ja, Beurteilungsfähigkeit, Standfestigkeit. Alles das finden wir da drin. Bei Gott und dem Wort seiner Gnade finde ich wirklich, wirklich einen sehr ermunternden Vers. Und noch ein letzter ganz kleiner Punkt. Was auch immer die Nikolaiten genau waren, es ist nicht so, man weiß es nicht so ganz genau, aber Vers 6, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Und im Sendschreiben an Pergamus in Vers 15, so hast auch du solche, die an gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Es ist schon irgendwie interessant, bei Ephesus, da waren zumindest schon mal die Werke der Nikolaiten zu sehen. Und bei Pergamus hatte sich schon quasi eine Lehre daraus entwickelt. Hat mich schon mal sehr wirklich betroffen gemacht und ich denke, es ist auch wirklich eine Warnung. Natürlich kommt auch der Fall vor, einer trägt eine Lehre irgendwo rein, die einfach verkehrt ist und ein Mensch, eine Gemeinde nimmt das an und tut das. Aber ist es nicht auch oft so, wir gewöhnen uns irgendeine Praxis an, irgendetwas zu tun, was nicht so ganz astrein ist vielleicht, wo wir wissen, so ganz genau passt das nicht mit Gottes Wort, aber wir tun's und wir tun's und wir tun's und dann wird aus der Praxis irgendwann eine Lehre. Das habe ich mir in meinem Leben so angewöhnt, das muss so sein. Das, vielleicht muss man sich sogar sagen lassen, das haben wir uns als Versammlung so angewöhnt. Also ich habe jetzt nichts Konkretes vor Augen, so meine ich es einfach nicht. Aber die Warnung steht ja einfach hier. Hier waren die Werke noch gehasst, bei Pergamus hatten sie sich zu einer Lehre entwickelt, die Nikolaiten. Ich denke, es steht nicht ohne Grund in Gottes Wort. Wir sollten wirklich vorsichtig sein. Und dann komme ich wieder zum Abschluss an die Verse aus Apostelgeschichte 20, weil da gilt ganz genau dasselbe. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Das bewahrt vor falscher Praxis und das bewahrt auch vor falscher Lehre.